von Weihnachtsfeiern. So. Wir beginnen mit Lemma 3.19. Das wurde am Ende der letzten Vorlesung schon angeschrieben. Da steht: Wir haben unsere ein weihnachtliches Bild zu malen, mir ist nichts eingefallen. Jedenfalls nicht zu diesem Resultat. Vielleicht fällt mir später noch was ein. Oder morgen. Ich habe ja noch Zeit, mir zu morgen ein weihnachtliches Bild auszudenken. Aber meine Zeichenkünste sind begrenzt, das wissen Sie inzwischen alle. So. Um die nähere Unabhängigkeit über K zu zeigen, müssen wir zeigen, dass die einzige Möglichkeit, den Nullvektor als Linearkonvergenz zu schreiben, mit K wozu die Basen B1 und B2 gehören. In welchem Teilraum von V finde ich jetzt
Situation.
Rudi. Was wird denn von B1 erzeugt? Vielen Dank. U wird von B1 erzeugt, das heißt, alle Linearkomponenten der B1 liegen in U. Dementsprechend ist dieses Zeug hier ein Element von U. Was ist mit dem Zeug, was hier gerasselt wurde, in B2 ohne B0? Das ist ja insbesondere die Linearkombination in B2. Wo liegen die Linearkombinationen in B2? In welchem Teilraum? Sie dürfen?
In B.
In B. Eigentlich war Ihr Nachbar gemeint, aber ist okay. So, jetzt sind wir einen großen Schritt weiter. Hier ist etwas aus U, hier ist etwas aus B und die Summe ergibt den Nullvektor. Jetzt kommt der Trick, den wir schon kennen. Wir bringen einen Teil auf die andere Seite, sehen dann da zwei Ausdrücke, die also zwei Linearkombinationen, die den gleichen Vektor beschreiben und der liegt jetzt gleichzeitig in U und in B. Kriegt der einen Namen? Ja, ich gebe dir mal einen Namen. V definiere ich mal als die rechte Seite hier, dieses Ding. Das ist dasselbe wie das additive Inverse davon. Wenn ich das additive Inverse davon hinschreibe, kann ich das zum Beispiel machen, indem ich überall vor die Lambda diesen Minuszeichen im Körper setze. Linearkombination in B0 und andererseits eine, die außerhalb von B0 stattfindet. Das ist doch merkwürdig. Wie geht denn das? Das geht nur, wenn V der Nullvektor ist. Thank you. die ganze Zeit, das ist die Tatsache, dass man in einer Basis Vektoren immer nur auf eine Weise als Linearkombination schreiben kann. Das geht hier ein. Man könnte jetzt also zum Beispiel Satz 3,9 Teil 4 hernehmen. Satz 3,9 sagte ja, etwas ist eine Basis genau dann, wenn man jeden Vektor nur auf eindeutige Weise da darstellen kann. Und das benutzen wir ja. Vor die ganze Summe oder vor die einzelnen Skalare, das ist egal. Danke für die Frage. So, jetzt habe ich rausbekommen, dass V der Nullvektor ist. Aber wenn V der Nullvektor ist, dann heißt das doch, dass ich hier jetzt eine Darstellung habe für den Nullvektor in der Basis B1. Hier, das sind alles Elemente aus B1. B1 ist linear unabhängig, also müssen alles Lambdas 0 sein. Genauso habe ich hier eine Darstellung in B2 ist auch linear unabhängig, also müssen also μ's 0 sein und deswegen sind alle Koeffizienten 0. Für den Nullvektor in der Menge m und der einzige Trick war, die Menge m aufzuteilen in den Teil, der aus B1 kommt und den Teil, der aus B2 oder B0 kommt und die Linearkombination so hinzuschreiben, dass man diese Trennung sieht. Denn auf die Art und Weise haben wir einen Vektor gefunden, der im Durchschnitt liegt, U geschnitten B und dann konnten wir benutzen, dass wir da die Basis B0 haben und so weiter und konnten damit argumentieren. Im Hintergrund steckt die ganze Zeit diese besondere Eigenschaft von Basen, dass man mit denen Vektoren auf eindeutige Weise darstellt. Das benutzen wir jetzt rauf und runter die ganze Zeit. Was für Fragen haben Sie noch?
Ja. Was ist mit der Menge, die in B1 geschnitten B2 liegt, aber nicht in B0 liegt? Ist die noch übrig?
Da ist nichts übrig. Ich habe diese Kreise nur so anschaulich gemalt. Gemeint sind wirklich nur diese Punkte. Das können aber, also die Anzahl der Punkte ist egal und auch, dass es da Zwischenräume gibt. Egal, wie immer bei Bildern kann ich nicht perfekt das treffen, was wir da machen. Das ist nur eine Veranschaulichung. B0 ist tatsächlich, B0 liegt in B1 und B2 drin, aber es ist nicht klar, dass es genau der Durchschnitt ist. Das habe ich aber auch nicht gesagt. Sondern B0 ist eine Basis für diesen Durchschnitt von U und B, die einfach nur so gewählt ist, dass sie gleichzeitig in B1 und in B2 liegt. Und der Witz ist, dass es reicht, das rauszuwerfen, hier, wenn man diese Vereinigung bildet, damit es klappt. Tatsächlich ist die Menge B0 ja trotzdem noch dabei, denn es liegt ja in B1. Wir werden später sehen, wie das, also sofort sehen, wie das eingeht. Der Witz ist nämlich, dass wenn man Summen von Teilräumen betrachtet, wenn man da die Dimension ausrechnen möchte, dass es dann passieren kann, dass man Basisvektoren sozusagen doppelt zählt und dann bei der Dimension einen Fehler macht. Das liegt daran, dass der Durchschnitt von zwei Teilräumen ja möglicherweise mehr enthält als die Nullvektor. Wenn ich also die Dimension berechnen möchte, indem ich sage, naja, das ist halt die Dimension von dem einen plus die Dimension von dem anderen, dann mache ich möglicherweise einen Fehler, weil ich den Durchschnitt nämlich dann doppelt zähle. Einmal für den einen Teilraum und einmal für den anderen. Das heißt, das muss ich irgendwie korrigieren. Und das ist die technische Idee, mit der man das korrigiert. Und wir sehen gleich, wie das geht. Der Beweis für den nächsten Satz ist damit babyleicht. Hat das die Frage beantwortet? Okay, dann machen wir jetzt sofort mit dem angekündigten Satz weiter. Das ist die Dimensionsformel für Summen von Teilräumen. Voraussetzung 2 steht, dass V endlich erzeugt ist über K. Wir wissen, dass dann auch alle K-Teilräume von V endlich erzeugt sind über K. Dementsprechend sind die ganzen Dimensionen, die wir uns hier jetzt angucken, endlich. Das ist wichtig, das jetzt einmal zu sagen, denn wir bilden da Summen und sowas. Und wenn da unendlich stünde, dann wäre unklar, was wir da meinen, wie wir damit rechnen. Deswegen sage ich das dazu. Die Dimension der Summe U plus W über K kann ich ausrechnen, indem ich Folgendes mache. Zuerst ganz naiv Dimension von U plus Dimension von W. Und jetzt könnte es aber sein, dass ich da einen Fehler mache und sozusagen zu viel ausrechne, weil die einen großen Schnitt haben. Den zähle ich dann doppelt. Um das zu korrigieren, subtrahiere ich die Dimension des Durchschnitts, U-Durchschnitt W. So, ganz naheliegend. Und im Beweis benutzen wir die Idee von Graf. Was für Fragen haben Sie noch zum Begriff der Dimension? Denn um die geht es gleich. Und vielleicht können wir irgendwas vorher klären. Wer möchte noch mal erklären, was die Dimension eines Vektorraums überhaupt ist? Wir brauchen es gleich. Wir müssen es also sowieso wiederholen. Wer sagt mir einmal, was die Dimension ist? Ein Vorschlag? Noch mehr Vorschläge? Okay, noch ist es kein Problem. Es wird dann später auf jeden Fall eine Prüfungsfrage sein. Der Begriff der Dimension ist so wichtig, dass der in jeder Prüfung vorkommt. Dranbleiben, dranbleiben. Jetzt schon an den Begriffen arbeiten, denn je länger das Zeit hat, sich in Ihrem Gehirn zu setzen, desto sicherer fühlen Sie sich später. Zwei. Na gut, Sie sind dran.
Die Dimension ist die Mächtigkeit einer K-Basis. Es gibt an, wie viele Elemente eine K-Basis besitzt.
Richtig. Bei Mara haben Sie gesehen, warum man das überhaupt so definieren kann, denn in endlich erzeugten Vektorräumen sind alle Basen gleich groß, wir haben alle gleich viele, endlich viele Elemente. Deswegen ist es überhaupt sinnvoll, den Begriff der Dimension einzuführen. Okay, heißt also, bei dem, was wir jetzt vorhaben, dass wir irgendwie die Größe von Basen von U und W und vom Durchschnitt verknüpfen müssen mit der Größe von Basen von U plus W. Einverstanden? Gut, zunächst mal machen wir uns klar, dass U geschnitten W eine endliche K-Basis besitzt, die man erweitern kann zu einer Basis von U auf der einen Seite und zu einer Basis von W auf der anderen Seite. Das ist nochmal das Bild von da oben. Das ist Basis Kombination. Und das ist eine Kombination von den Sätzen 3,10 und 3,16. Und dann zählen wir und gucken, ob das alles so passt. Das ist jetzt das Zwischenziel, nur damit wir wissen, wo wir hinwollen. Wir zeigen, dass M, und M ist wieder definiert wie vorher, B1 vereinigt mit B2 und B0. Ein K erzeugendes System für U plus W. Jetzt arbeiten wir mit dem Teilraum U plus W. Da müssen wir noch mal kurz uns erinnern, was war das eigentlich? Kam in den Übungsserien vor, nachdem wir das hier in der Vorlesung kurz besprochen hatten. Der Teilraum U plus W besteht aus allen Vektoren der Form klein u plus klein w, wobei u aus u kommt und w aus w. Alles, was man auf diese Weise basteln kann, liegt in dem Teilraum u plus w und genau das. Dass es ein Teilraum ist, haben wir inzwischen gesehen. Und jetzt ist die Frage, wie kann ich sehen, dass alles, was man hier drin hat, aus R gebastelt werden kann? Wie können wir uns das klar machen? Na, dazu reicht es doch, dass wir ein Element aus u plus w hernehmen. Sei dazu also V aus U plus W. Ich habe gerade gesagt, wie Elemente aus U sind unter Skalarmultiplikation abgeschlossen, insbesondere also unter Bildung von Linearkombinationen. Das kann ich innerhalb eines Teilraums immer machen und ich fliege nie raus. Jetzt habe ich eine Menge von Vektoren in einem Teilraum. Was passiert, wenn ich das Erzeugnis dieser Menge bilde? Ich bilde alle möglichen Linearkombinationen. Wenn die Menge vorher in dem Teilraum war, dann liegen all diese Linearkombinationen in dem Teilraum, also auch das Erzeugnis. Was ich hier also wieder mal benutze, ist die Charakterisierung von Erzeugnissen als Mengen von Linearkombinationen. Hilft das? Gut, was für Fragen haben Sie noch? Wir sind gleich fertig mit dem Beweis. Okay. Wir haben jetzt gezeigt, dass M ein Erzeugnissystem für Lüftung G ist, so wie wir das sollten. Warum ist es dann auch eine Basis? Na, weil es mit dem Lemma davor eine linearordnige Menge ist. Das war Lemma. Keine Ahnung, welche Nummer das hatte, da steht es noch. Nee, da steht es nicht mehr. 3,19 glaube ich. Mit Lemma 3,19 ist linear unabhängig über K. Ist also eine K-Basis für U plus B. Und jetzt basteln wir uns die Dimensionsformel daraus zusammen. Ein Bild. Die Dimension von U über K ist die Anzahl der Elemente in B1. Haben wir gerade wiederholt, Dimension ist die Anzahl der Elemente einer Basis. Die Dimension von B über K ist die Anzahl der Elemente in B2. Und die Dimension von U geschnitten B ist die Anzahl der Elemente in B0. Und jetzt basteln wir das zusammen. Die Dimension von U plus W ist, haben wir uns gerade ausgerechnet, M erzeugt das, ist eine Basis für U plus W sogar. Das heißt, die Dimension davon ist die Anzahl der Elemente in M. Was war M nochmal? M war B1, vereinigt mit B2 ohne B0. Wir haben B0 hier rausgeschnitten, damit die Menge hier stehen, bis sie unten sind. Jetzt kann ich also die Mächtigkeit ausrechnen, indem ich die einzelnen Mächtigkeiten ausrechne und addiere. Das heißt, hier benutze ich jetzt B1 und B2 ohne B0 sind disjunkt. Dann ist das die Mächtigkeit von B1 plus, achso, und B2 ohne B0. Da B0 eine Teilmenge von B2 ist, kann ich diese Mächtigkeit ausrechnen, indem ich rechne Mächtigkeit von B2 minus Mächtigkeit von B0. Vorsicht, das stimmt nicht immer, aber es stimmt, wenn die Menge, die man wegnimmt, eine Teilmenge ist. So, das heißt, ich kann schreiben B1, Mächtigkeit von B1 plus Mächtigkeit von B2 minus Mächtigkeit von B0. Und jetzt gucken wir einmal nach oben. Das ist die richtige Dimension, das ist die richtige Dimension, das ist die richtige Dimension, Puzzle fertig. Damit ist der Beweis abgeschlossen. Und wir haben jetzt eine schöne Dimensionsformel. Wir sehen aber auch, dass das beim Rechnen mit Teilräumen nicht so wahnsinnig praktisch ist, wenn man immer diese Schnitte mit berücksichtigen muss. Man muss dann immer diese Formeln korrigieren um den Durchschnitt der Teilräume. Es ist viel einfacher, wenn man sich Summen von Teilräumen anguckt, deren Durchschnitt nur aus dem Nullvektor besteht. Dann fällt nämlich dieser Korrekturteil da hinten weg. Dann ist es noch viel einfacher, die Dimension zu bestimmen. Das ist einer der Gründe, warum man sich direkte Summen anguckt. Das führt zur nächsten Definition. Thank you. der Schnitt von U und W aber nur den Nullvektor enthält. Das heißt, man kann die Vektoren, das werden wir später sehen, auf genau eine Weise in der Form klein U plus klein W schreiben und das ist sehr praktisch. Gucken wir uns ein Beispiel an. im Teilraum ist und dass der Schnitt nur den Null wegkommt. Geben wir den mal Namen. Sein U als Erzeugnis von 1, 2. W definiert als Erzeugnis von 3, 0. Zu zeigen ist, U plus W ist A Quadrat und U geschnitten W ist die Menge, die nur 0, 0 enthält. Das ist der Nullvektor in R Quadrat. Los geht's. Das ist eine Gleichheit von Mengen. Die eine Inklusion ist aber klar, denn U und W sind Teilräume von R Quadrat, dann ist die Summe auch ein Teilraum von R Quadrat und liegt insbesondere da drin. Ich muss also jetzt nicht nochmal begründen, warum U plus W eine Teilmenge von R Quadrat ist. Das sehen wir. Jetzt kommt die Umkehrung. Sei umgekehrt V ein Vektor aus R Quadrat. Wir müssen zeigen, dass der in U plus W drin liegt. Dazu schreiben wir den Vektor erstmal irgendwie sinnvoll hin. Sagen wir mal, wir nehmen XY, sei V gleich XY. X und Y kommen jetzt aus R. Und jetzt bastel ich einfach eine Linearkombination. Und zwar schreibe ich V als y halbe mal den ersten Vektor, 1, 2, plus ein Drittel mal x minus y halbe mal den Vektor 3, 0. Ich rechne jetzt nicht nach, ob das klappt. Warum sind das erlaubte Linearkombinationen? Wir können ja mal kurz überlegen. Y ist eine reelle Zahl, dann ist y halber auch eine reelle Zahl. Das ist erlaubt als Skalar. Ein Drittel ist eine reelle Zahl. X und y sind reelle Zahlen, deswegen ist das eine reelle Zahl, deswegen ist das eine reelle Zahl. Okay, das ist eine erlaubte Linearkombination. Hier vorne benutze ich den Vektor 1, 2. Das heißt, ich lande im Erzeugnis von 1, 2 und das ist U. Das ist ein U. Genau, wie lande ich hier hinten in W und dazwischen steht ein Plus. Also bin ich insgesamt in U plus W wie gewünscht. Ich habe Ihnen jetzt meinen Schmierzettel erspart, auf dem ich die Linearkombination ausgerechnet habe. Erste Eigenschaft ist also erledigt. Jetzt kommt der Durchschnitt. Sei W meinetwegen mit Koeffizienten A und B aus R Quadrat, genauer sei Fakten so mit mehr Komponenten dabei. Aber für den Moment reicht mir, wenn wir noch ein Lemma uns klar machen. Dann hören wir mit dem Thema direkt in der Stunde auf. Achso, es ist jetzt noch Fragen für euch. Lemma 322. Hier charakterisieren wir direkte Summen von zwei Teilräumen. Es gibt nämlich, genau wie bei Basen, haben wir auch verschiedene Möglichkeiten auszudrücken, dass etwas eine Basis ist. Und bei direkten Summen haben wir auch wieder verschiedene Möglichkeiten auszudrücken, dass etwas eine direkte Summe ist. Und das machen wir für das Geld und die normalen Voraussetzungen 2. Und es seien Q und W Teilräume. Dann sind wir gerade. Zu zeigen und die Ideen, die man da braucht, sind ähnlich und sie sind auch ähnlich zu dem, was wir heute schon gesehen haben. Vorher in der Vorlesung und in dem Beispiel und so. Deswegen zeige ich nur eine Richtung selber und die andere kriegen Sie später als Übungsaufgabe. Zwei Aussagen in einer. Existenz und Eindeutigkeit. nimmt sich einfach eine zweite Möglichkeit her, schreibt die hin und bastelt so lange rum, bis man sieht, dass die zweite Möglichkeit in Wirklichkeit dieselbe ist wie die erste. Gut, schreiben wir eine zweite Möglichkeit hin. Sein Bauch A aus U und B aus W, so dass man V auch als Ehrensumme schreiben kann. Achso, vielleicht sollte ich noch für uns als Merker sozusagen hinschreiben. Hier machen wir die Existenz und ab hier machen wir die Eindeutigkeit. Als Kommentar für Sie, wo wir gerade sind. Gut. Das kennen wir doch schon, das haben wir doch jetzt schon 100-mal gesehen. Zwei Darstellungen für den gleichen Vektor, da gibt es doch so Tricks, was man machen kann. Was für Tricks fallen uns ein? Na, zum Beispiel irgendwas hin und her schieben, was künstlich einfügen, was auf die andere Seite bringen. Was fällt uns denn hier ein? U plus W ist das gleiche wie A plus B. Wir wissen, dass U und A aus dem Vektorraum U kommen und B aus dem Vektorraum B. Vielleicht kann man das ja irgendwie so hin und her schieben, dass alles, was aus U kommt, auf einer Seite steht und alles, was aus W kommt, auf einer Seite steht. Kriegen wir das hin? Ich schreibe als Kommentar hin, was ich da rechne. Ich mache auf beiden Seiten minus W, dann geht das W hier weg. Plus das additive Inverse, minus B, das Vektors W. Dann geht das W hier weg. Und hier hinten kommt halt plus minus B dazu. Bei A mache ich das Gleiche. Ich rechne plus minus A, dann geht das A hier weg. Und auf der anderen Seite steht plus minus A. Das heißt, ich mache plus minus A und plus minus B. Dann kommt raus U plus minus A gleich, das V in der Mitte ist mir egal, B plus minus B. Das kommt raus, nachdem wir das so hingetüdelt haben. Wo liegt das? Die linke Seite ist wohl sortiert, das sind Sachen aus U, das liegt im Teilraum U. Die rechte Seite, das war der Witz, sieht man im Vektorraum B. Das heißt, dass wir insgesamt, denn das ist ja der gleiche Vektor, nur unterschiedlich hingeschrieben, insgesamt landen wir in U geschnitten B. Und jetzt schlägt unsere Voraussetzung zu, V ist die direkte Summe von U und W und das heißt, dass der Schnitt von U und W nur den Nullvektor enthält. Heißt also, was sehen wir? Wir sehen U plus minus A ist der Nullvektor. Wir sehen B plus minus B ist der Nullvektor. Und jetzt basteln wir das ein bisschen rum, sobald ich meine Kreide im Griff habe. Komm. Und die fragt immer, was hilft, ne? Unbeeindruckt. Okay, weißt du, das geht auch anders. Wir reden später. So. Hier steht, dass U plus minus A der Nullvektor ist. Das heißt, minus A ist ein additives Inverses zu U. Aber additive Inverse sind eindeutig bestimmt. Der Vektorraum ist mit Plus mit U. Das heißt, A und U müssen gleich sein. Hier unten genauso. Jetzt müssen B und W gleich sein. Also waren die beiden Kombinationen, die wir da hingeschrieben haben, in Wirklichkeit doch gleich. Und das ist die Eindeutigkeit der Darstellung. So, das waren erstmal direkte Summen. Letzte Bemerkung, und zwar in diesem Kapitel, weil es hier um Basen ging. Ich möchte noch mit Ihnen Notation festhalten für etwas, was ich die geordnete Standardbasis von K hoch N nenne. für bestimmte Vektorräume, R², R3. Da haben wir gesehen, es gibt so Basen mit ganz einfach gestrickten Vektoren, eine 1 und ein paar Nullen. Mit diesen Basen kann man sehr gut arbeiten und später brauchen wir die aber in einer festen Reihenfolge, die Vektoren. Und wir brauchen es ein bisschen allgemeiner als nur für R² und R3. Deswegen jetzt zum Abschluss von Kapitel 3 folgende Definition. freue mich schon, der Matrizen sind witzig.
Bevor ich neue Dinge anschreibe zum Thema Abbildung, möchte ich gerne wiederholen, was wir schon wissen. Das machen Sie natürlich jetzt.
Also erstmal, was ist überhaupt so ein K-Vektorraumhomomorphismus? Was ist überhaupt eine lineare Abbildung? Was brauche ich dafür? Ich brauche einen Körper, okay. Vektorräume nennen wir sie V und B. So, und was muss jetzt unsere Abbildung erfüllen, damit sie sich zu Recht Vektorraumhomomorphismus nennen darf? Ja. Richtig, jetzt ist egal, ob ich zuerst Skalar multipliziere und dann abbilde oder ob ich erst abbilde und dann Skalar multipliziere. Gut, heißt also, bei einem Vektorraumhomomorphismus haben wir immer die Eigenschaft, dass mit beiden Operationen, die es da gibt, nämlich Vektorraumaddition und Skalarmultiplikation, man eine Verträglichkeit hat bezüglich der Abbildung. Das ist immer egal, ob ich zuerst das eine oder zuerst das andere. Das ist die Homomorphie-Eigenschaft. Jetzt wiederholen wir nochmal kurz, was der Kern ist. Was ist der Kern eines Vektorraumhomomorphismus? Was liegt da drin? Welche Elemente liegen im Kern eines Vektorraumhomomorphismus?
Ah, Hallmeldung, noch ein Minger. Danke, ich freue mich, dass da jetzt noch mehr Leute machen. Vielen, vielen Dank. Sie dürfen.
Von B. Vielen Dank. Ansonsten völlig richtig. Sie haben bestimmt an die Projektion gedacht, aus der Übungsaufgabe. Genau. Das war nur ein Beispiel. Ganz allgemein, wenn wir Vektorräume haben, V und W und einen Homomorphismus von V nach W, dann besteht der Kern der Abbildung aus genau den Vektoren nach V, die nach dem Abbilden auf den Nullvektoren gehen. Man könnte auch einfach sagen, es ist die volle Urbildmenge des Nullvektors 0b. Das ist eine andere Formulierung für den Kern. So, und was ist das Bild? Letzte Wiederholungsfrage. Was ist das Bild eines Vektorraumhomomorphismus? Das ist einfacher zu denken wahrscheinlich. Wenn Sie eine einfache Antwort im Kopf haben und denken, nee, das ist es bestimmt nicht, dann ist es das wahrscheinlich. Ja?
V hoch Alpha.
Genau, V hoch Alpha, die Menge aller Bilder. Dankeschön.
Hier kommt eine neue Generalvoraussetzung. Voraussetzung 3. Sein K, ein Körper, V und B, K-Vektor. Wenn ich brauche, dass Sie endlich erzeugt sind, über K, dann sagen Sie. Vieles, was wir machen,
auf dem Nullvektor von W, genau. Vielen Dank.
So, und wie ist es mit Inversen? Ich hatte ja bei der Vektorraumaddition Inverse.
Wie vertragen sich die Inversenbildung und der Homomorphismus? Wer erinnert sich? Ich sehe die richtige Handbewegung, danke. Ja?
Naja, also die werden.
additive Inverse bilden und dann abbilden, oder ob wir zuerst abbilden und dann in B das additive Inverse bilden. Das ist das, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Diese Art der Formulierung hilft Ihnen, sich das zu merken, zusammen mit der Homomorphie-Eigenschaft und zusammen mit dem Bild des Nullen. Vielen Dank. Dann kommen jetzt ein paar besondere Homomorphismen. Und Notation. Ein K-Vektor-Homomorphismus von V nach B. Wie immer dürfen V und B auch der gleiche Vektorraum sein, das ist nicht verboten. Ein K-Vektor-Homomorphismus von V nach B heißt. Monomorphismus, wenn es injektiv ist. Mono wie 1, eindeutig. Monomorphismus. Genau dann, wenn er injektiv ist. Homomorphismen heißen Isomorphismen, das haben wir auch schon gesehen, unter anderem in der Übungsaufgabe. K-Isomorphismus. Genau dann, wenn er bijektiv ist. Und jetzt gibt es noch so Spezialfälle. Zum Beispiel könnte es sein, dass V und B der gleiche Raum sind und dass die Abbildung also von V in sich selbst geht. Und für solche Vektorraumhomomorphismen gibt es den Begriff Endomorphismus. Endo sowie in sich selbst hinein, in sich selbst. Das Ding heißt also K. Endomorphismus. Mor.
Schwieriges Wort.
Morphismus. Genau dann, wenn K gleich B ist. Das heißt, die Abbildung geht von Frau in sich selbst. Und jetzt kommt das lustigste Auto. Meistens hängt ein Auto dahin, das hilft. Ein Vektorraumhomomorphismus heißt Automorphismus. Genau dann, wenn V gleich W ist und die Abbildung bijektiv ist. Das heißt, die Vektorraumautomorphismen von V sind genau die bijektiven Vektorraumhomomorphismen von V in sich selbst. Man kann sich das auch merken als Endo plus Iso gleich Auto. Thank you. dass man GL für General Linear, also allgemeine lineare Gruppe, benutzt.
Da das so standardmäßig ist, benutze ich das auch. Auch wenn mein Gefühl mir sagt, ich möchte auch V sagen. GLV, GL für General Linear, ist die Menge aller Automorphismen von V.
Isomorph sind, oder dann noch besser K-Isomorph, wenn K der Körper ist, genau dann, wenn es einen K-Isomorphismus von dem einen Vektorraum in den anderen Vektorraum gibt. Und jeder Vektorraum ist K-Isomorph zu sich selbst, dann kann man nämlich einfach die identische Abbildung nehmen, die ist ein Vektorraum-Isomorphismus von dem Vektorraum. Tatsächlich kennen wir ganz viel von diesem Zeug schon, wir kannten nur die Begriffe nicht. Beispiel 4.1. Es gibt einen K-Automorphismus von V, den man immer hinschreiben kann. Das ist die identische Abbildung. Und es gibt noch einen, den man immer hinschreiben kann. Und der ist auch ganz oft eine andere Abbildung als die identische Abbildung. Wir gucken gleich mal. Inverse oder andersrum kann ich auch schreiben, minus die 1 des Körpers mal V. Manchmal ist das die identische Abbildung, nämlich dann, wenn in dem Körper 1 und minus 1 dasselbe sind. Das kann passieren. Es gibt Körper, in denen das so ist. Aber in den meisten Körpern, na, das heißt in den meisten, in vielen Körpern, in genug Körpern, ist das nicht dasselbe wie 1. Und dann ist das auch eine Abbildung, die wirklich anders ist als die identische Abbildung. Und man kann sich das wie eine Spiegelung vorstellen. Dass das bijektiv ist, sieht man daran, dass das die eigene Umkehrabbildung ist. Wenn man das zweimal macht, kommt jeder Vektor wieder selber raus. Und dass es ein Vektorraumhomomorphismus ist, das liegt an den Rechenregeln im Vektorraum. Das kann man sofort hinschreiben. Das heißt, dieses Alpha ist in der GL. Und das ist eine Abbildung, die man sich immer hernehmen kann für jeden Vektorraum. Erstes Beispiel. Zweites Beispiel. Achso. Dass das eine Abbildung von einem Vektorraum in einem Vektorraum ist, das steht ja hier schon. Zweites Beispiel. Sei D, D wie Diagonal, eine ganz bestimmte Menge von Matrizen. Das soll sein die Menge der Matrizen der Form A00B, wobei A und B reelle Zahlen sind. Das sind also 2 Kreuz 2 Matrizen über R, wo nur auf der Diagonale etwas von 0 Verschiedenes stehen darf. Bei den Matrizen, wo überall reelle Zahlen stehen dürfen, haben wir uns schon klar gemacht, dass die einen R-Vektorraum bilden. Das ist ein Teilraum. Kann man sich klar machen, wenn man guckt, Teilraumkriterium, die Nullmatrix liegt da drin, so ein Ding, minus so ein Ding, hat auch eine diese Gestalt mit den Nullen und bei skalaren Vielfachen wird hier aus der 0 ja auch immer wieder nur 0, das heißt, es ist wirklich ein Teilraum. Dementsprechend ist dieses Ding selbst ein A-Vektorraum. Und jetzt definieren wir eine Abbildung von R Quadrat in diesem Raum D. Die heißt Phi. Homomorphismus ist bijektiv. Warum? Na, erstens könnte man sich wieder eine Umkehrabbildung überlegen, indem man nämlich so eine Matrix nimmt, die beiden Einträge schnappt und in ein Tupel schreibt. Das ist eine Möglichkeit, wie man sich das klar machen kann. Die andere ist, dass man einfach zu Fuß injektiv und subjektiv nachkommt. Neuen Begriffen, zu den Beispielen. Was brauchen Sie noch? Na gut, dann steigen wir morgen mit einem Lemma ein, mit ersten Eigenschaften.